Audio Now.
Also mir hat es allgemein geholfen, auch später als Mutter, ganz strukturierten, geplanten Tagesablauf zu haben. Und es ist auch heute noch so, ne, wenn jetzt irgendwas Ungeplantes kommt, das bringt mich einfach aus dem Gleichgewicht. Für einen Autisten ist es einfach so, dass die Welt voller Unsicherheiten ist. Und wenn man sich sozusagen an der Struktur entlanghangeln kann, dann wird es alles ein bisschen leichter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Birke Opitz-Kittel, die 5 Kinder hat. Jahrelang, schon als Kind, dann als Frau und dann als Mutter, hat sie viele innere Kämpfe ausgestanden, weil sie fühlte, ich bin nicht so wie andere Kinder, Frauen oder Mütter. Doch erst als nach vielen Jahren als Mutter bei einem ihrer Kinder Autismus diagnostiziert wurde, kam sie durch ärztliche Diagnose darauf, woran es lag. Sie ist nämlich selbst Autistin und hatte das einfach jahrzehntelang nicht gewusst, weil sie mit dem Asperger-Syndrom vergleichsweise wenig auffiel. Jedenfalls nach außen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, was das für sie als Kind, als Mutter und als Frau bedeutet hat. Sich immer außen vor zu fühlen, unterschätzt und falsch verstanden zu werden. Und wie sie es dennoch geschafft hat, ihre Kinder in Liebe großzuziehen. Willkommen, Frau Opitz-Kittel.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich bin auf Sie gestoßen über ein Buch, was Sie geschrieben haben, über diesen Weg und diese Erfahrungen. Das heißt, Mama lernt lieben.
Ja.
Das will ich einmal vorweg sagen, weil ich finde, es ist sehr lesenswert. Und wer es lesen will, sollte es tun, weil ja, ganz viel drinsteht, über das wir hier auch sprechen. Aber das will ich einmal vorab sagen. Ich würde gern anfangen, richtig, das habe ich ja auch ganz bewusst in der Anmoderation gemacht, bei Ihrer eigenen Kindheit, weil das ja auch immer ganz viel damit zu tun hat, wie wir dann als Eltern uns verhalten. Und genau, später werden wir dann auch noch darüber sprechen, was das dann eben mit Ihnen als Mutter auch gemacht hat.
Ja.
Wie kam es zu der Diagnose, beziehungsweise wie kam es dazu, dass es so lange keine Diagnose gab?
Also ich habe natürlich schon von klein aufgemerkt, dass ich anders bin. Also schon im Kindergarten. Ja. Also dieses Gefühl, irgendetwas stimmt nicht mit mir, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Und es gab einfach keine Erklärung dafür. Und und natürlich war ich jetzt nicht so extrem auffällig als Mädchen vor allen Dingen, wie vielleicht stärker betroffene autistische Jungs oder wie mein eigener Sohn beispielsweise. Und was später noch hinzukam, ich habe auch ganz viel Angst gehabt. Ich habe gedacht, also irgendwas stimmt ganz sicher nicht mit mir. Und wenn das jemand herausfindet, dann werden mir vielleicht die Kinder weggenommen oder so. Also ich habe auch wirklich lange Zeit viel Wert darauf gelegt, bloß nicht aufzufallen. Also bloß nicht zu zeigen, welche Schwierigkeiten ich im Alltag habe.
Sie haben das jetzt schon sozusagen aus der Mutterperspektive gesagt, aber auch als Kind haben Sie das gefühlt, und das ist ja so ein Klassiker eigentlich bei Kindern, wenn irgendwas nicht stimmt, heißt es, sagt eigentlich ein Kind immer zu sich selbst, es stimmt was nicht mit mir.
Ja.
Ich habe aus dem Buch so ein bisschen rausgelesen, Sie hatten, abgesehen davon, dass Sie eine unerkannte Asperger-Autistin sind, sozusagen auch einfach eine sehr schwere Kindheit, weil Ihre Eltern sich haben scheiden lassen, das passiert, glaube ich, vielen, sondern weil daraus auch noch sehr viel anderes Ungemach erwachsen ist. Hatten Sie das Gefühl, dass das einfach auch in dem Jahrzehnt, in dem Sie dann Kind waren, auch eine Rolle spielte, so nach dem Motto, naja, klar ist die so ein bisschen neben der Spur, weil die ist ja Scheidungskind?
Ja, also in meinem Fall schon, weil ich natürlich auch in einem Ort aufgewachsen bin, wo es sehr wenige Scheidungskinder gab. Also ich glaube, ich kann mich an kein einziges aus meiner Schulklasse erinnern. Und da war das natürlich dann, ja, wie gesagt, noch so etwas, worauf man es dann schieben konnte. Ne? Vielleicht ist sie anders, weil sie ihre Mutter nicht mehr sieht oder sowas in der Richtung, ja.
Ja, also das vielleicht einmal, um das abzuschließen, weil Sie es auch gerade schon angedeutet haben, Ihre Mutter war nicht mehr da, stattdessen gab es dann eine andere Frau, die sozusagen an ihre Stelle trat, aber ungenügend, das kann man dem Buch, glaube ich, sehr, sehr deutlich entnehmen. Inwieweit hat das auch einen großen Einfluss darauf gehabt, dass Sie sozusagen in dieser Situation waren, dass das auch in Ihrer Familie nicht erkannt wurde? Denn das eine ist ja, ne, dass die Lehrer oder irgendwer außen oder das Dorf das nicht erkennt und das andere auch in der Familie. Was hätten Sie da gebraucht stattdessen?
Ja, natürlich ein liebevolles Umfeld wäre sehr schön gewesen. Ja. Und natürlich denke ich, normalerweise, also beziehungsweise ich kann da tatsächlich eigentlich nur von mir sprechen. Aber ich denke, als Mutter spürt man doch relativ, hat man ein Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt. Und das sage ich jetzt, weil ich ja 5 Kinder habe, also auch im Vergleich auch zu meinem autistischen Sohn, zu seinen Geschwistern. Und ich habe da sofort gespürt, okay, da ist was anderes. Und dann ist es natürlich so, wenn dann die Eltern aufmerksam sind und schauen, was die Bedürfnisse ihres Kindes sind, fällt natürlich vieles leichter.
Wie hat sich denn als Kind ihr Anderssein geäußert? Weil ich mache das nämlich extra diese beiden Perspektiven, weil vielleicht hören uns Eltern, die denken, wer weiß, was mit meinem Kind ist, die haben auch so ein Bauchgefühl. Wie war es denn, was waren denn so Dinge, wo sich das geäußert hat, dass sie anders sind als Kind?
Also ich hatte ganz große Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Kindern. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine richtige Freunde hatte. Dazu kam noch, dass auch die anderen Kinder gespürt haben, dass ich anders bin. Und ich denke, so geht es vielen Autisten, dass sie gemobbt werden, dass sie ausgegrenzt werden und dass das einfach Schwierigkeiten macht.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass halt auch zur damaliger Zeit einfach auch gar nicht aufgeklärt wurde, ne? Also ich weiß, in der Klasse eines meiner Kinder gab es auch Autisten und da wurde dann aber vorher sozusagen ganz genau erzählt, was das eigentlich ist. Mhm. So. Und dann ist es eben auch alles viel, viel leichter, ne? Wenn man das als Kind einschätzen kann.
Ja, und das denke ich auch, dass man quasi damit auch offen umgeht, ne? Mit der Diagnose, auch beim Kind, weil ich bin auch der Ansicht, dass Aufklärung sehr viel bewirken kann, weil wenn das, was einem so fremd erscheint, wenn einem das erklärt wird, dann ist es nicht mehr fremd, dann ist es bekannt und dann weiß man auch besser, damit umzugehen. Und vielleicht kommt es dann auch dazu, dass die anderen Kinder dann sozusagen das Kind nicht mobben, nicht hänseln, sondern vielleicht es sogar besonders mit ihm umgehen und es zu schätzen wissen.
Ich kann mir vorstellen, viele, die uns zuhören, denken jetzt, da merkt man ja gar nichts. Ja, und ich habe aber in dem Buch sehr, sehr genau verstanden, was sie das für eine unfassbare Anstrengung kostet. Zum Beispiel dieses Gespräch jetzt mit mir zu führen. Das geht jetzt gut. Sie nennen das in dem Buch und wahrscheinlich nennt man das allgemein unter Autisten, so, da bin ich einfach außen vor, keine Ahnung, dass das so eine Art Maskerade ist. Ja, so eine Maskierung. Hatten Sie es im Buch genannt, Maskierung ist das richtige Wort. Und dass das einfach wahnsinnig viel Kraft kostet, diese in Anführungsstrichen Normalität aufrechtzuerhalten. Und danach ist man ausgepowert, ne?
Genau. Also Sie hätten mich sehen müssen eine halbe Stunde vor dem Gespräch. Was dann auch schon alles an Vorbereitungen und so weiter. Und ich habe dann ganz strenge Abläufe, dass das dann auch funktioniert. Und natürlich, ich habe auch viel Erfahrung. Ich bin ja jetzt schon 47 Jahre alt, also ich konnte ganz viel andere Menschen beobachten, wie das so funktioniert. Ich habe mir ganz viele ihrer Podcasts angehört, damit ich in etwa weiß, wie so ihre Fragetechnik, beziehungsweise auch wie sie sprechen, wie die Pausen in etwas sind. Ich bereite mich dann auf sowas sehr akribisch vor, damit so wenig wie möglich Unvorhergesehenes kommt.
Ja, okay.
Also und das wirkt dann aber so locker und leicht, ne? Was es aber überhaupt nicht ist.
Ja, ja, genau. Das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, das ist natürlich auch genau in Anführungsstrichen ihr Problem gewesen über diese ganzen Jahrzehnte, dass sie über ungeheure Fähigkeiten verfügt haben und sich sozusagen, wie das ja viele Autisten machen, dieses Abschauen, wie geht denn das, ne? Wie bin ich freundlich, wie begrüße ich, wie freue ich mich, auch wenn ich mich gar nicht freue. Ja, also diese Maskierung üben. Und mir war das wichtig, das nochmal jetzt einfach nochmal zu benennen, weil sonst kriegt man das irgendwie so einen falschen Hals, ne?
Ja, und es ist auch insofern ein wichtiger Punkt, weil das für mich auch viel wie Schauspielerei ist, ja. Und ich denke, also gerade bei Ihrem Podcast habe ich öfters gedacht, wenn man einfach öfters sagen würde, wie es tatsächlich ist. Ja, also gerade auch in der Beziehung. Also bei mir würde es nie vorkommen, dass mein Mann einfach, ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine Situation ein. Also wenn es mir schlecht geht, dann weiß das mein Mann, ja. Und auch umgekehrt. Also ich schätze einfach, wenn jemand ganz offen sagt, wie die Tatsachen sind, auch wenn es vielleicht kränkend ist. Und damit kann ich einfach gut umgehen. Und manchmal denke ich, wenn die Kommunikation allgemein offener wäre, dann würde es vielleicht nicht so viel Missverständnisse geben. Und viele Probleme würden gar nicht so anwachsen.
Ja, das glaube ich auch. umso wichtiger, dass wir jetzt sozusagen heute drüber sprechen. Was ich nochmal ganz wichtig finde, dass sie das sozusagen als Kind so unerkannt waren, das hatte ja massive Folgen, sowohl im Sozialleben, das ist, beschreiben sie sehr ausführlich auch in dem Buch für sie, aber vor allen Dingen auch auf ihre Schullaufbahn. Ja. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen.
Ja, gut, jetzt vermute ich einfach mal, dass es jetzt auch noch an meinem Elternhaus lag, ne, dass die Förderung da nicht so war, wie sie sein sollte, vorsichtig ausgedrückt. Aber natürlich hat man nicht erkannt, welches Potenzial ich im Grunde habe. Und
ja, in der Folge waren Sie halt zum Beispiel auf der Realschule, ne?
Genau, also ich war auf der Realschule gewesen. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich's, aber das ist jetzt nicht typisch für alle Autisten, weil ganz viele Autisten haben schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Aber für mich war es trotzdem immer noch besser als zu Hause. Mhm. Und ich konnte mich an diesen Regeln entlanghangeln. Ne? Es gibt, wenn der Lehrer reinkommt, sagt Guten Morgen, man sagt zurück Guten Morgen oder der Lehrer fragt einfach Dinge ab, man gibt eine Antwort, er geht einfach wieder. Es gibt nicht dieses, wie verabschiede ich mich, wie fange ich ein Gespräch an und so weiter. Und das fand ich relativ erholsam. Und vor allen Dingen, ich wusste ja so viel, also konnte ich auch immer eine Antwort geben. Von daher war das jetzt nicht so schwierig für mich. Schwierig waren natürlich dann die Pausen, weil ich mit den anderen Kindern nicht viel anfangen konnte.
Ja, aber jetzt, wo Sie das nochmal so explizit sagen, finde ich das ganz, ganz, ganz spannend, ne? Weil ich kann mir vorstellen, also angenommen, jemand hätte jetzt ein Kind, das auch unerkannt ist, was auch Asperger-Syndrom hat und irgendwie deswegen sozusagen, sag mal, verhaltensauffällig in der Klasse ist, wie immer man das bewerten will, völlig wertneutral, aber irgendwie nicht so ist wie die anderen. Und meine Wahrnehmung ist, dass viele Eltern dann sagen, ja, der muss praktisch auf so eine Schule oder der oder die, wo man sozusagen so frei wie möglich sich entfalten kann und so weiter. Also wo im Grunde so eine Art Auflösung vom Regelsystem stattfindet, ne? Also weil es alles so frei ist. Und das kann ja für so ein Kind, so wie Sie sich selber jetzt beschreiben, dann auch total störend und irritierend sein, weil es eben im Gegenteil ganz viel Regeln und Halt braucht. Das hat Ihnen offenbar geholfen, ne?
Also mir hat es allgemein geholfen, auch später als Mutter, ganz, ganz strukturierten, geplanten Tagesablauf zu haben. Und es ist auch heute noch so, ne, wenn jetzt irgendwas Ungeplantes kommt, das bringt mich einfach aus dem Gleichgewicht. Und je mehr es geplant ist oder strukturiert ist, desto mehr Sicherheit gibt mir das. Und für einen Autisten ist es einfach so, dass die Welt voller Unsicherheiten ist. Mhm. Und wenn man sich sozusagen an der Struktur entlanghangeln kann, dann wird es alles ein bisschen leichter. Ja. Und so ein auflösendes Schulsystem, also ich glaube, das wäre für mich der Horror gewesen.
Ja, ja, genau. Also das ist nochmal ganz spannend, diese Struktur, die Sie dann Ihrem Familienalltag als Mutter verliehen haben. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Vielleicht einmal so den Übergang von diesem Kindsein zur Jugendlichen sein, zur Mutter sein. Ich habe das mit dieser Kindheit auch so ein bisschen erwähnt, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, um zu verstehen, warum Sie so früh Mutter geworden sind.
Ja.
Oder wie würden Sie das selbst empfinden? Haben Sie das Gefühl, da gibt es einen Zusammenhang? Ist das von mir falsch interpretiert?
Nein. Also garantiert gibt es da einen Zusammenhang, dass ich schon mit 20 Jahren Mutter geworden bin. Und ich denke, vieles auf meinem Lebensweg ist natürlich auch bedingt durch meine Kindheit und wäre bestimmt anders gelaufen, hätte ich fürsorglichere Eltern gehabt, ja.
Ja, genau. Also Sie sind dann fünffache Mutter gewesen, sozusagen irgendwann am Ende dieser Reise. Aber dass Sie selber sozusagen in der Autismus-Spektrum-Störung sozusagen sich bewegen, das ist ja ganz spät bei Ihnen erst festgestellt worden. Wie kam es dann denn dazu? Wir haben jetzt ja gesprochen, jahrelang kam es nicht dazu, aber dann irgendwann ja doch.
Genau. Also es ist einfach so, dass ich mich damit dann jahrelang beschäftigt habe, weil eben mein Sohn auch Autist ist. Mhm. Und natürlich wesentlich auffälliger schon als Kleinkind gewesen ist, als ich jemals gewesen bin. Also richtig schon klassisch, würde ich mal sagen. Mhm. Und natürlich hatte ich damit dann auch viel Berührung mit Ärzten, Therapeuten, Ergotherapeuten, also das ganze Spektrum, was man so erfährt, wenn man ein Kind hat, welches besonderer Förderung bedarf. Und irgendwann bin ich dann auch von jemandem darauf aufmerksam gemacht worden, der dann gesagt hat, also jetzt bitte lassen Sie sich auch mal diagnostizieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch im Spektrum sind.
Mhm. Okay, aber ich meine, das muss man auch nochmal dazu sagen, das hat mich wirklich sehr überrascht in dem Buch. Ihr Sohn, sagen Sie, war sehr auffällig. Von Anfang an war klar, der hat besondere Bedürfnisse, der hat besondere Verhaltensweisen. Und trotzdem hat es jahrelang gedauert, bis er die Diagnose hatte.
Ja, also da muss ich sagen, sind wir auch kein Einzelfall. Das passiert leider immer noch. Ich denke, es wird jetzt langsam besser, also dass die, dass man immer mehr über das Autismus-Spektrum weiß. Die Schwierigkeit heute ist natürlich dann auch den entsprechenden Arzt zu bekommen oder einen Termin zu erhalten. Also das ist wahnsinnig schwierig. Die Wartezeiten sind sehr lange. Und und ich denke, was natürlich da auch noch mit reinspielt, ist, auch wenn es einfach nur, also ich kann es nicht belegen, was mein Gefühl ist, mit 5 Kindern und da kommt eine Mutter und sagt, das Kind hat Schwierigkeiten. Man hat auch vieles einfach dann, vielleicht liegt es an der Familie, ne? Also mir wurde da nicht so geglaubt, nehme ich mal an.
Ja. Okay, also ich will damit nur sagen, ne, dass es sogar in diesen Fällen, wo es so auf der Hand zu liegen scheint, dauert es jahrelang und ich möchte nicht wissen, wie viel unerkannte sozusagen Kinder rumlaufen und einfach nur als nervig und verhaltensauffällig gelten.
Auf jeden Fall.
Aber denen im Grunde keine Hilfe zuteil wird, das muss man immer dazu sagen. Deswegen, ich hoffe, das kommt auch in diesem Podcast rüber, weil ich finde, vielfach ist so dieses verbreitet, ja, die brauchen einfach Zeit und die muss man einfach schonen. Dann kommen die einfach auf eine Schule, wo sie nicht so viel gefördert wird oder gefordert oder überfordert werden. Und ich glaube immer, man tut den Kindern keinen Gefallen. Wenn die wirklich auffällig sind, dann sollte man sich auf den Weg machen. Und ich glaube, Ihr Sohn hat, so wie ich es jetzt verstehe, total davon profitiert, dass Sie in Ihrer Kindheit eine andere Erfahrung gemacht haben, sodass Sie einfach auch geschult waren. Moment, da ist was, ne?
Ich habe, wie gesagt, ich habe das ganz, ganz schnell gespürt und natürlich war sein Verhalten immer, wie soll ich sagen, extremer als meines. Mhm. Aber ich habe immer verstanden, warum er das tut. Also wenn er zum Beispiel in eine Duftkerze reingebissen hat, ja, so solche Sachen oder ich weiß nicht, also er hat, ich habe irgendwie auch immer so eine besondere Verbindung zu ihm gehabt und das ist auch heute noch so, dass ich so auch wirklich immer das Gefühl habe, ich verstehe ihn einfach noch mal einen Tick besser als seine nicht autistischen Geschwister. Und ich wollte noch mal was sagen zu den Kindern. Also Autismus ist, man sagt heutzutage ungefähr 1-2% der Menschen sind Autisten und es sind so viele unerkannt. Und auch, ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass mir dann auch Frauen geschrieben haben und gesagt, Gott sei Dank, durch ihr Buch bin ich drauf gekommen, dass ich auch Autistin sein könnte. Und also das ist wirklich, also ich bin mir sicher, Sie sind bestimmt schon mehrfach mit Autisten in Kontakt gekommen und haben es einfach nicht gewusst.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Also das Gegenteil aus Ihrer Perspektive zum Autisten ist ja ein neurotypischer Mensch.
Ja, neurotypisch, nicht autistisch behalten? Sozusagen, ja.
Ja, nicht autistisch. Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, weil sogar wir Neurotypischen sozusagen unterscheiden uns ja unglaublich in unserer Fähigkeit, auf andere zuzugehen. Also ich habe zum Beispiel immer dieses, lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit Autismus, das weiß ich, aber ich muss auf großen Veranstaltungen immer zwischendurch raus und aufs Klo mich einschließen. Ja, weil es mir dann einfach, ich merke dann richtig, mein Kopf ist voll. Mhm. Also ich glaube, kann das jeder vielleicht so ein Stückchen zumindest erahnen, wie das sozusagen in hochprozentiger Form ist, dieses Gefühl von, mein Kopf ist voll, ich muss jetzt hier raus, ich kann das nicht mehr. Oder dass man sich wahnsinnig anstrengen muss in der Umgebung, in der man sich nicht wohl fühlt, trotzdem nett sein zu müssen. Aber dennoch ist es natürlich ganz weit weg von dem entfernt, was Sie empfinden. Also das will ich gar nicht auf eine Stufe stellen.
Nein, und was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, dieses Verstellen. Das verstellt einem sozusagen auch die Möglichkeit, dass man vielleicht so angenommen wird, wie man tatsächlich ist. Mhm. Also ich habe auch jahrelang versucht, irgendwie Freunde zu finden, auch als Kind. Und wenn ich so gedacht habe, okay, ich muss ja so sein wie die anderen, aber letztendlich wird man dann nicht geliebt für das, was man tatsächlich ist. Und das ist eben dann unbezahlbar, wenn man Menschen findet, die einen wirklich nehmen, so wie man ist.
Ja, und das finde ich total toll, dass Sie das sagen, weil das ist immer so der Grund, weswegen ich diese Themen mache, weil das im Grunde eine Botschaft ist, die gilt für jeden. Die gilt für Sie ganz besonders, dass Sie sich sozusagen irgendwann erleichtern konnten und sagen konnten, ich darf jetzt einfach so sein, wie ich bin, als Sie endlich Ihren tollen Mann gefunden hatten, den Sie heute haben.
Aber es gilt im Grunde für jeden, also dieses Verstellen, das finde ich ganz toll, diese Formulierung, verstellt einem immer auch die Möglichkeit, gemocht zu werden, wie man ist. Ja, das nehme ich mal mit aus dem Interview. vielleicht noch einmal, also sogar ich, die ich wahrscheinlich neurotypisch bin, muss wirklich sagen, diese ersten Jahre mit kleinen Kindern, da war ich wirklich, wirklich an meiner Grenze. Also an meiner nervlichen Grenze, da wäre ich gefühlt zu allem in der Lage gewesen oder zu allem fähig, möchte ich fast sagen, weil ich einfach so fertig war. Jetzt sind Sie Autistin. In meiner laienhaften Vorstellung sind es Menschen, die alles Unvorhergesehene und alles, was laut ist, sozusagen unheimlich anstrengend. 5 Kinder. Wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie es überlebt? Also wirklich jetzt gerade, wenn es Ihnen so geht, wie es Ihnen geht, ja? Was hat es Sie managen lassen oder schaffen lassen?
Ja, ich muss jetzt so lachen, weil ich mich manchmal auch frage, wie ich das geschafft habe.
Ich glaube, das geht sicher.
Also jetzt so im Nachhinein frage ich mich das tatsächlich. Und ich glaube, da war es auch tatsächlich gut, dass ich noch so jung gewesen bin, dass ich noch so viel Kraft hatte. Und ich habe mich eben, das war mein kompletter Fokus. Also ich denke, bei Ihnen ist es ja auch noch so, dass Sie Freunde haben und Verwandte und dann vielleicht auch dort noch zu Besuch und so weiter. Und das erfordert ja auch, es ist zwar schön, aber es fordert natürlich auch
Total
Kraft.
Guter Gedanke,
und, ne? Und ich habe meinen ganzen Fokus nur auf meine Familie gelegt. Und wenn jetzt jemand von außen kam und hat gesagt, ach komm Birke, möchtest du nicht mal zu Besuch kommen? Und ich habe gesagt, oder mit deinen Kindern auch oder ne, Klassenkameraden. Und ich habe dann immer gesagt, nee, es geht nicht. Ich habe so viel zu tun mit den Kindern und jeder hat es verstanden. Also ich habe, das klingt vielleicht blöd, wenn ich sage, das war fast wie eine Ausrede, aber wenn ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, es hat mich niemand dann irgendwie genötigt, ach komm doch bitte, ne? Und deswegen konnte ich meine ganze Kraft tatsächlich einfach nur auf meine Familie legen. Und was mir natürlich immer wichtig war, war diese Struktur. Also es geht nur mit Struktur.
Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu Ihnen als Mutter. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil ich hatte vor langer Zeit mal ein Interview mit jemandem aus dem SOS Kinderdorf und dann habe ich jetzt so gefragt, was ist denn sozusagen der Kern vom Kern vom Kern vom Kern vom Kern? Und der hat dann gesagt, ja, der Kern vom Kern ist, wenn die Kantine brennt, gibt es trotzdem um 18 Uhr Abendbrot. Und das fand ich total irre, weil das, was wir häufig denken, was so langweilig ist und was den Kindern gar nichts bringt, diese Struktur und dass es immer alles gleich ist und man schafft nur den Alltag, aber man schafft nicht auch noch, keine Ahnung, nach Pusemuckel zu fahren und einen Ausflug zu machen oder irgendwas Tolles. Für die Kinder ist es wahnsinnig viel, diese Struktur zu haben.
Ja, und vor allen Dingen, bei Struktur meine ich, dass es gewisse Regeln gibt. Also wie zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, gerade um 18 Uhr gibt's Essen. Aber nicht übertrieben. Also es gibt viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, rege ich mich jetzt dafür auf oder nicht? Kann ich das jetzt ändern oder nicht? Und das ist vielleicht nicht unbedingt typisch, diese Flexibilität zu haben,
sagen,
auch mal darüber hinweg zu sehen. Ja. Aber für mich waren einfach, wie gesagt, die Essenszeiten war so ein Thema. Das ist 100%ig wichtig. Und ein paar andere Regeln noch, die mir ganz wichtig waren, dass sie 100%ig eingehalten werden.
Nämlich?
Und der Rest drumherum, mich nicht anzulügen. Weil das war für mich, weil ich kann es dann einfach nicht einschätzen, ob mich jetzt jemand anlügt oder nicht. Und das hätte mich kirre gemacht. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob meine Kinder mich nicht tatsächlich ab und zu angelogen haben. Aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, weil ich ihnen immer gesagt habe, egal was ist, es ist nicht so schlimm, als wenn ihr mich anlügt, weil ich es einfach nicht, weil das einfach total schwierig für mich ist.
Das einzuschätzen, ne?
Ganz genau.
Ja.
Genau, das einzuschätzen.
Dennoch ist es ja so, dass aufgrund der Tatsache, also als sie es dann endlich wussten, ne, so jetzt weiß ich, was los ist, hat das für sie, so habe ich es gelesen, korrigieren Sie mich, wenn es anders ist, auch viele Freiheiten mit sich gebracht, weil sie dann gesagt haben, und wenn ich jetzt merke, es ist mir zu viel mit euch zu essen, dann gehe ich auch in einen anderen Raum.
Ja.
Also so eine Regeln, wie wir sie jetzt sozusagen als neurotypische aufstellen würden, da müssen aber alle am Tisch, egal wie es ihnen damit geht, diese Regeln zum Beispiel gab es bei ihnen nicht.
Nein, und auch mein autistischer Sohn, wenn er alleine im Zimmer essen wollte, dann war das in Ordnung, weil ich konnte genau nachvollziehen, wie schwierig das für ihn war. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Besonderheit, dass uns Essgeräusche, Schmatzgeräusche sehr in den Ohren schmerzen können. Und dann denke ich, da muss er sich ja nicht quälen, da am Tisch. Und das Gute einfach daran war, dass ich eine Erklärung hatte und es den Kindern erklären konnte und dass es nie jemand persönlich genommen hat, sondern sie einfach wussten, okay, das ist jetzt zu viel, das geht nicht gegen mich, das ist gut. Wie sagte meine Tochter mal, dass sie an mir gelernt hat, das auch mal zu sagen, zu sich zu stehen, zu Schwächen oder Dingen, die man nicht kann, und dass es nicht automatisch bedeutet, dass man schwach ist.
Ja.
Und ich denke, das ist es einfach, ne? Dass man dann auch mal akzeptiert, okay, manche Dinge gehen einfach nicht, und wenn man versteht, warum sie eben nicht gehen, dann ist es auch in Ordnung.
Ja. Aus heutiger Sicht habe ich gelesen, ist es so, dass sie dann auch teilweise eben die Ausflüge getrennt machen, weil es einfach also sozusagen Ausflüge und Sachen gibt, wo sie sagen, das kann ich einfach nicht leisten. Ne? Das macht dann irgendwie ihr Mann. Jetzt sind die Kinder ja schon groß.
Genau, jetzt habe ich natürlich, jetzt sind sie ja schon groß, die Jüngste ist 17. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch Glück mit meinem Mann, der gerne so Ausflüge gemacht hat. Und vielleicht, ja, manchmal... Ja, wenn man das so oberflächlich betrachtet, vielleicht dann den weiblicheren, den Mütterpart öfters übernommen hat, aber dem das auch nichts ausgemacht hat. Also der hat immer gerne mit den Kindern gespielt und mit ihnen Ausflüge gemacht, und er hat es akzeptiert, wenn ich nicht dabei war.
Ja, toller Mann, ganz offensichtlich, habe ich zwischen den Zeilen sehr gelesen. eine Sache, die mich wahnsinnig berührt hat in dem Buch, ist, also auch in meinem laienhaften Verständnis war es so, dass es Ihnen auch nicht leicht fällt, Körperlichkeit, also Liebe zu zeigen im Sinne von es dauernd zu sagen oder jemanden ständig in den Arm zu nehmen. Und Sie haben aber eine ganz eigene Methode gefunden. Ich habe in dem Buch gelesen, Sie haben Ihren Töchtern die Zöpfe geflochten.
Ja, also das war natürlich dann auch, das haben sie mir dann auch im Nachhinein gesagt, ne? Das war so schön, Mama, ach wie schön, wie könntest du uns nicht nochmal die Haare machen? Jetzt sind sie ja schon älter. Mhm. Ja, jeden Morgen, das war mir einfach auch wichtig, ne? Das gehörte zu meinen Regeln. Meine Kinder haben alle, also die Mädchen hatten alle ganz lange Haare, und ich habe ihnen jeden Morgen dann vor dem Kindergarten haben sie die tollsten Frisuren bekommen, und ich habe mich total daran gefreut, mir hat das total viel Spaß gemacht, und die Mädchen haben mir dann erzählt, es war so schön, weil ich habe ihnen so viel Aufmerksamkeit gewidmet und auch Nähe, ne? Und das hat uns allen viel bedeutet, ja.
Mir war nur so dieses Körperliche, also dass man so einen Umweg nehmen kann. Zum Beispiel haben sie auch ganz viel genäht für die Kinder, ne? So Maß genommen. Also dass sozusagen die reine Zuwendung und so ein Ritual für sich zu finden, was für sie machbar war, dass das auch bei den Kindern angekommen ist. Ja, das fand ich, hat mich sehr berührt. Und natürlich, dieses Zuhören und irgendwie Dasein, also es sei einfach der Vollständigkeit halber erwähnt, Sie haben eine andere Tochter, die hochbegabt ist, für die sind Sie Ewigkeiten zu einem besonderen Kindergarten, einer besonderen Schule gefahren. Ja. Also Sie haben sich wirklich ein Bein ausgerissen für die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes.
Ja.
Auch das ist ja eine Form von Liebe, ne? Also das haben Sie total recht, das ist sozusagen der andere Teil davon.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich habe auch mit meinem Mann, wir hatten immer was zu besprechen, allein wegen der Kinder. Also bei 5 Kindern ist immer irgendwas ein Thema. Und wenn wir da mit einem Kind fertig waren, dann ging es das nächste.
Ja.
Und das war eigentlich, wie gesagt, so mein Spezialinteresse. Und ich hatte einfach Glück, dass mein Mann sozusagen das gleiche Spezialinteresse hat und wir beide uns da stundenlang darüber unterhalten konnten. Also dass es weniger eine Last war, sondern wirklich... Ja, ich bin da drin aufgegangen, ja.
Ja, wobei man jetzt sagen muss, also wer jetzt nicht schon in die Knie geht vor Bewunderung für Sie, der kann das jetzt machen. Denn dann haben Sie auch noch Ihr Abitur nachgemacht, als Sie bereits 5 Kinder hatten.
Ja, genau.
Unfassbar. Echt. Ich muss es echt sagen, unfassbar. Wie ging das also rein praktisch vonstatten?
Da kann ich auch wieder nur sagen, Gott sei Dank, dass mein Mann das so mitgezogen hat. Also er hat gemerkt, dass es mir immer gefehlt hat. Also ich habe ja darunter gelitten, dass ich nur auf der Realschule war. Und ich habe immer gemerkt, das fehlt mir so. Ich hätte so gern mehr gelernt, mehr gewusst. Und und ich durfte einfach nicht das Abitur machen. Und wie gesagt, ich habe das nie ganz aufgeben können. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte das gerne machen, nachdem er mir das auch angeraten hat in einem Kurs, den ich gemacht habe vom Arbeitsamt, also Mütter zurück in den Beruf. Und ich war da so unterfordert. Naja, auf jeden Fall stand mein Mann da immer hinter mir und auch, ja, natürlich musste ich dann auch in die Schule gehen und ja, vor der Schule habe ich dann ein Kind in den Kindergarten, eines in die Schule gebracht und mein Mann war insofern da, dass er hat als Altenpfleger im Nachtdienst nur gearbeitet und dann somit war er tagsüber immer da und hat ja, sich dann um die Kinder gekümmert, wenn sie von der Schule gekommen sind.
Ja,
und also, da bin ich ihm natürlich sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat.
Ja, also Hut ab überhaupt vor ihrer Gesamtlebensleistung. Und ich fand es ganz, ganz spannend, das einfach zu hören, wie Sie das sozusagen für sich aufgestellt haben, Ihre Familie, den Weg, den Sie da zurückgegangen sind. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie jetzt diese Anstrengung auf sich genommen haben, mir das nochmal zu erzählen.
Sehr gerne.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, komisch, das hat sie mich gar nicht gefragt, aber das wollte ich eigentlich unbedingt loswerden?
Ja, eine Sache gibt es tatsächlich.
Ja.
Und wie Sie schon geschildert haben, also meine Kindheit war wirklich nicht einfach. Und ich denke, so geht es anderen bestimmt leider anderen Müttern auch so. Mhm. Und es bedeutet nicht zwangsläufig, dass man dann auch eine schlechte Mutter wird. Also weil es ja doch auch immer wieder so die Gerüchte gibt, wenn man selbst eine schwere Kindheit hatte und geschlagen wird und so weiter, dass man es dann an die Kinder weitergibt. Das muss nicht so sein. Es gibt bestimmt auch noch andere Mütter, die dann den besonderen Fokus darauf legen, nein, mein Kind wird so etwas nicht erfahren und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit das Kind eine schöne Kindheit hat und eine gute Beziehung zum Kind versuchen aufzubauen und sich vor allem auch Hilfe holen, das ist wichtig.
Ja, ja, das sei hier nochmal wirklich gesagt, denn das habe ich auch gelesen, dass Ihnen das einfach nach wie vor unheimlich hilft. Das sind diese Selbsthilfegruppen, also dieses sich zusammentun mit Menschen, die das verstehen können, wie es Ihnen geht, ne?
Genau.
Und dazu kann man ja nur ermuntern. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Opitz-Kittel, für Ihre
gerne.
Offenheit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, Ihren Kindern weiterhin alles, alles Gute.
Ja, danke schön.
Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn auch ihr uns eure Geschichte schreiben mögt an podcast@eltern.de oder einfach eure Fragen. Ihr wisst, Elke und ich behandeln die sehr gerne und ja, vielleicht kommt auch eure Geschichte hier irgendeinmal vor. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss.
Audio Now.